Märkte sind laut, Daten sind präzise. Willkommen bei Generation Data, dem Podcast über systematisches Investieren und KI im Asset Management.
KI-Agenten im Asset Management. Alpha bleibt Handwerk, Beta wird Betriebssystem. Willkommen zu einer neuen Folge von Generation Data, dem Podcast von Quoniam. Mein Name ist Peter Heinrich vom Börsenradio. In der letzten Folge ging es schon um die Frage, ob künstliche Intelligenz im Asset Management den Menschen ersetzt oder ob sie vielleicht doch eher ein Werkzeug ist. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Was kann KI heute wirklich? Nicht in der PowerPoint-Demo, nicht im Hype-Zyklus, sondern dort, wo echtes Geld, echte Daten, echte Prozesse und echte Verantwortung im Spiel sind. Damit sind wir schnell bei zwei Begriffen, die heute eine wichtige Rolle spielen, Operation Beta und KI-Agenten. Also bei der Frage, wo schafft KI messbare Effizienz und was passiert, wenn Systeme nicht mehr nur antworten, sondern eigenständige Aufgaben verfolgen. Und dafür habe ich heute einen Gast, der genau an dieser Schnittstelle arbeitet, Professor Tim Frenzel. Er bringt Perspektive aus Data Science, Finanzmärkte, Forschung und den USA mit. Tim, schön, dass du da bist. Servus.
Servus, Peter. Vielen Dank für die Einladung. Servus als ehemaliger Münchner, kann ich schon was sagen. Und natürlich ein sehr interessantes Thema, von daher nochmals danke für die Einladung.
Tim, du bist Professor, Data Science und Quant-Spezialist bei XAI. Ich habe mal kurz überlegt, ob wir daraus eine andere Berufsbezeichnung machen, die das Ganze verständlicher macht. Was hältst du von Datendolmetscher zwischen Wall Street und Maschinenraum?
Am Maschinenraum trifft es wohl aktuell ganz gut. Wenn wir bei den deutschen Begrifflichkeiten bleiben, ist das wohl eine akkurate Beschreibung. Und das Unternehmen ist natürlich heute gerade nochmal sehr groß in der Presse, weil wir heute an die Börse gehen, gerade mit einem sehr großen Volumen. Von daher, das Timing könnte nicht besser sein und ich glaube, die Begrifflichkeit passt.
Ja, was machst du eigentlich genau im Detail?
Meine Herkunft als Deutscher und jetzt auch Halbamerikaner ist Investment Banking, also wirklich traditionelles IPO-Geschäft, was das Thema von heute ist. Und alles, was im MMA-Bereich angeht, habe mich etwas gelangweilt auf den Excel-Sheets, bin dann in den quantitativen Bereich, den Hedgefonds-Bereich reingegangen, um deine Frage dann zu beantworten, habe dann die Dualität gesucht, also versucht, wie kann ich meine Domain-Expertise einsetzen in einem Bereich, der damals noch sehr sexy war, Data Science, das heißt alles, was im Machine Learning oder Machine Lernen angeht und jetzt auch unter dem Begriff AI fällt. Und da beschäftige ich mich mit meinem Research, was das akademisch angeht, in der amerikanischen Universität in Kalifornien. Und wie du sagtest, auch mein Arbeitgeber ist natürlich sehr interessiert, in den Finanzbereich einzuschlagen. Und da sind natürlich alle AI Frontier Labs momentan sehr interessiert. Thema Finanzen, Medizin, auch natürlich Direktanwälte sind nicht ganz ohne. Da sind die operativen Betas zu holen.
Okay, lass uns ins Thema reinzoomen. KI-Hype und Vorurteile. Eigentlich könnte man fast von Missverständnis sprechen. Lass uns direkt mit dem Missverständnis anfangen. In Folge 4 haben wir ja schon gehört, KI ist kein einfacher Knopf, auf den man drückt und danach automatisch mehr Rendite einfach herausholen kann. Welchen falschen Vorurteilen über KI im Investieren möchtest du am deutlichsten widersprechen?
Ich denke, das fängt auf der Alpha-Seite an. Dadurch, dass ich im Maschinenlernbereich unterrichte und quantitative Finanzwesen, aber ich sehe natürlich Studenten, die im Junior-Senior-Bereich den Jobmarkt betreten und natürlich auch Kollegen von mir, die sagen, AI wird meinen Analysten, meinen Portfolio-Management-Job übernehmen, weil die Alpen sehen gut aus. Ja, man sieht die Presse, man sieht Social Media. AI wird Alpha generieren und aus meinen 10.000, 100.000 machen. Und ich glaube, da fängt das Grundproblem eigentlich an, weil die Datenmengen, die wir reinfügen, sind natürlich Daten, die wir bereits generiert haben. Heißt natürlich auch, AI kann neue Ideen, neue Daten generieren, was wir alle natürlich auch Tag und Tag immer wieder sehen. Aber die Euphorie um das Thema, was Thomas Kiesel schon letztes Mal auch angesprochen hat, um das Thema Alpha und wie einfach das am Ende des Tages ist, möchte ich schon entgegenwirken, weil am Ende des Tages sehen die alle auf dem Papier gut aus. Ich habe 12, 13 Jahre im Hedgefonds, im institutionellen Bereich gearbeitet. Man sieht niemals einen Chart, der nicht von links unten nach rechts oben geht und der eine Sharpe-Ratio von 2 hat.
Ja.
Und natürlich ist KI auch auf diesem Bereich trainiert, zu sagen, ich zeige dir das Beste und sobald man das Geld tatsächlich einsetzt, ist das wie jeder andere Portfolio-Manager auch. Man hat sein Bias, man hat seine andere Performance.
Ja.
Und da wird KI auch eine ultimative schnelle Lösung geben können.
Also das größte Missverständnis ist, mehr KI gleich mehr Alpha? Nein.
Richtig.
Wo hilft jetzt KI auf der Renditeseite tatsächlich? Also zum Beispiel bei der alternativen Datasuche, Text, Signal, Nachrichten, schneller Ideefindung?
Da wird es halt sehr interessant und da haben die ehemaligen Partner von mir bei Quonium auch einiges an Arbeit geliefert und da geht mein Research auch größtenteils hin, weil es geht nicht darum unbedingt um die Kalibrierung von Portfoliokonstruktionen oder direkte Prognosemodelle zu verbessern in den Urgestein. Als Quant schon seit fast 20 Jahren ist das ein Thema, was nichts Neues ist. Die grundlegenden Modelle, auch wenn man sich jetzt unter dem ChatGPT-Modell sich damit beschäftigt, sieht man nichts Neues, als Quant zumindest. Die Mehrwerte, die wir zeigen können, ist ja wirklich aus meiner Perspektive im alternativen Datenbereich. Das heißt, ich kann mir jetzt Daten zur Verfügung stellen lassen, die ich mir als damals Portfolio-Manager sehr schwer haben erarbeiten müssen. Das heißt, wenn ich dann morgens in München in der U-Bahn gesessen habe oder im Taxi, dann ein paar Zeitschriften, also Börsenzeitung, FAZ etc. zu lesen, ich habe nur so viel Zeit. Ja. Ich kann nur so viel Daten verarbeiten, selbst als Mensch. Und daher war der quantitative Bereich für mich immer interessant. Das heißt, da kann KI deutlich die Hürde verringern und ich kann schnell auf solche Informationen zugreifen. Auf den anderen auch interessanten Bereich, alles so, was wirklich unstrukturiert ist, also nicht nur recht semi-strukturierte Nachrichten, sondern alles auch, was, ich sag mal, jetzt auf Social Media losgeht, alles, was jetzt im Audio- oder Videobereich losgeht, alles, was ich an mir ansonsten nur angucken konnte und mir eine Idee bilden konnte, kann ich jetzt sehr systematisch und strukturiert angehen. Und das könnte eine Alpha oder Informations- oder eben auch ein systematischer Faktor für mich sein, was ich als Portfolio-Manager ansetzen kann.
Okay, also kann ich sagen, KI kann beim Suchen helfen, aber das Finden von dauerhaften Alpha bleibt Handwerk. Also nicht KI an, Alpha raus, eher KI an, Arbeit schneller. Aber die Investmentkunst bleibt doch beim Menschen und beim Prozess.
Ja, Prozess wird später nochmal ein größeres Thema. Die Hauptthematik wird, die Kostenseite ist jetzt so deutlich geringer, diese Informationen zugreifbar zu machen, dass ich jetzt sagen kann, ich brauche wahrscheinlich bestimmte Manager nicht mehr, um zu sagen, ich trade auf Informationen in der Theorie. Praxis sieht natürlich anders aus. Man kann nicht sagen, man setzt sich jetzt einen Analyst hin, der kann ein gesamtes Portfolio machen. Man hat natürlich die Schwierigkeiten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, was AI-Agenten auch nur teilweise lösen können.
Also Thomas war sozusagen in Folge 4 des Podcasts sozusagen das Alpha-Tier. Heute schauen wir auf die andere Seite. Was passiert eigentlich mit dem Beta im Maschinenraum?
Ja, ich habe den Vortrag vor kurzem in Deutschland gegeben und das Thema Beta war immer noch ein Alpha-Thema, was für mich ganz lustig war als jetzt Halbamerikaner. Die meisten Kollegen in Deutschland sprechen noch vom Alpha. Ich fange eigentlich auch der traditionellen Finanzseite an, also wenn man vom CAPM, also Kapitalmarktmodellen spricht, was wir damals noch als Junior oder CFA am ersten Level noch lernen und was natürlich immer noch Anwendung findet in den Grundbaustein. Das heißt, am Ende des Tages, Beta ist ein systematischer Faktor, für den ich nicht überbezahlt werde. Also ich gehe ein systematisches Risiko ein, für den ich eine Rendite erwarten kann, aber dadurch generiere ich keinen Outperformance, kein Alpha. Und da fängt die operative Seite für mich an. Vielleicht bin ich auch ein bisschen mehr Amerikaner, dass ich da sage, ich bin schon operativen Beta, weil hier geht es darum, kann ich in meinen Investmentprozess reingehen, ihn tief genug verstehen und quantifizieren, systematisieren, dass ich Teile rausnehmen kann und sagen kann, der Research-Prozess, der Trading-Prozess, die gesamte Performance-Attribution, all solche Themen, die vielleicht nicht immer so standardisiert sind, kann ich jetzt hochstandardisieren? Und dadurch meine Kosten verringern. Das ist mein operatives Beta. Für den einen anderen ist es noch ein Alpha, aber vielleicht in 1-2 Jahren sprechen wir davon Beta, weil wir das alle tagtäglich machen müssen oder können, um kompetitiv zu bleiben.
Gehen wir da nochmal rein, um diesen Begriff genauer zu analysieren. Operational Beta. Also ist dieses Operational Beta der Effizienzgewinn, den heute fast jedes Haus heben kann? Also unabhängig davon, ob es dadurch sofort bessere Performance gibt? Fonds-Performance gibt?
Ich würde im ersten Schritt die Performance trennen. Wenn man sich einen ETF anguckt oder einen aktiven Manager, da hat man den Kostenlayer. Und die Frage ist halt, wo kommen die Kosten her? Bezahle ich für ein Research, was tatsächlich Alpha generieren soll? Das heißt, ich habe Experten, die sich den Markt angucken und dann Alpha generieren über das traditionelle Modell hinaus. Oder ich habe einfach Kosten, wo ich sagen kann, muss ich die wirklich bezahlen? Brauche ich wirklich 6 Analysten, die Excel Sheets jedes Mal neu aufsetzen, wenn wir einen neuen ETF haben und jedes Mal das prüfen müssen. Das heißt, muss ich mit 7 Leuten sprechen. Ich erinnere mich damals noch, als wir für unseren globalen Fonds im ersten Schritt unser Universum ausgesetzt hatten. Ich hatte damals, glaube ich, 40, 50 Investment Vehicle, wollte das auf 600 erhöhen und das war 2013, 14. Das wurde verweigert, weil die Prüfungskapazitäten nicht da waren. Man musste die Usage-Prüfung machen, man musste die Modelle umsetzen. Teilweise waren die ETFs mit Swaps unterlegt, konnte man nicht machen. Diese Kosten können deutlich jetzt reduziert werden und das kann auch in gewissen Bereich zu mehr Transparenzen führen. Nicht nur die Prüfungskosten gehen runter, sondern auch, wie ich mir Reports angucke. Ja, ich habe viel Zeit in den ersten Jahren damit verbracht, die Reports für den Managing Director oder meinen CFO zu erstellen, die ich jetzt über ein AI-System relativ schnell erzeugen kann und auch deutlich dynamischer. Das heißt, Folgefragen kann das System beantworten und ich muss nicht antworten, gute Frage, ich komme in 2 Tagen auf dich zurück.
Nach welchen Einheiten gliedert ihr das, rechnet ihr das? Also, zu sagen, wir nutzen jetzt KI, ist ja noch irgendwie keine Kennzahl. Du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Wäre eine echte Kennzahl, sind zum Beispiel Kosten je Vorgang, vorher, nachher, Zeit je Research-Schritt, Anzahl sauber dokumentierter Prozesse, weil für 1 plus 1 braucht man ja keinen Doktoranden mit Tokenabrechnung.
Genau, das ist das Thema, dass die Kosten jetzt deutlich steigen. Man hat jetzt gesehen, gerade in den letzten Tagen ist da noch mal einiges passiert. Claude ist jetzt rausgekommen mit Fable. Wir haben unser Build-Product rausgebracht. Ich glaube, ChatGPT wird auch nicht mehr vorhalten in den nächsten 2-3 Wochen. Dass die Kostenseite steigt. Die Qualitätsgewinne ist fraglich, sind die da? Und am Ende des Tages führt das dann bei uns im Operativen, wie sieht die Return-Seite aus? Und das ist der Grund, warum viele Piloten da scheitern. Mittlerweile kann jeder, der sich, sag mal, 100 Stunden mit so einem AI-Agenten aussetzt, relativ schnell so ein, ich sag mal, ein Dashboard oder ein Backtest aufsetzen, etc. Das ist das MVP, das heißt das Grundmodell. Die Frage ist, kann ich das über reale Fonds umsetzen? Das ist ein ganz anderes Thema. Und sobald diese Umsetzung kommt, wird die Kosten deutlich höher. Und dann ist die Frage, ist die Rendite auf der anderen Seite da? Bei unseren Kunden, wie ich das teilweise darstellen kann, ich werde jetzt nicht zu tief in das Thema reingehen, aber wenn man sagt, man hat jetzt momentan ein Backoffice-Team mit 6 Leuten und ich kann das mit 4 Leuten abdecken und dann 2 Leute eher auf der Research-Seite setzen, da ist natürlich für mich ein Effizienzgewinn. Ich hatte jetzt einen Kunden vor kurzem, der gesagt hat, ich kriege 50 E-Mails pro Tag von verschiedenen Brokern, ich kann die nicht alle lesen. Wenn ich den Zugriff auf diese 50 E-Mails in systematischen Way möglich mache und die daraus auch Alpha generieren, dann optimal. Hängt ein bisschen vom Unternehmen ab, hängt ein bisschen auch davon ab, wie das Renditepotenzial gemessen wird. Auf der Alpha-Seite ist es immer schwieriger, weil das nicht vorhersehbar ist. Auf der operativen Seite ist es deutlich vereinfacht. Und die Kosten am Ende des Tages sind Tokenkosten, die wir alle auf unseren API-Gebühren etc. sitzen.
Also braucht man Tools und wenn ich einer KI ermögliche, auf meine Mails zuzugreifen, ja, das macht ja ein Agent. Und da sind wir beim Thema Agenten. Was ist ein KI-Agent eigentlich? Also ich habe das Thema jetzt recht häufig. Viele sprechen über Agenten. Man kennt es ja, ChatGPT, klar, Claude, Gemini, Grok als Chatbot. Aber was macht aus einem Chatbot wirklich einen Agenten? Also wo ist die echte Hilfe? Und du hast ja die API-Schnittstellen ja auch angesprochen.
Das ist ein interessantes Thema, die letzten 2 Jahre vor allem. Man hat seit ChatGPT rauskam, einiges, also ich habe einige Industrien gesehen, letzten 20 Jahre, aber ich glaube, keiner hat sich so schnell wie entwickelt wie der künstliche Intelligenzbereich. Ist selbst die Leute, die so stark an den Frontiermodellen arbeiten, teilweise kaum hinterherkommen. Und das Interessante ist genau diese Agentendefinition. Also grundsätzlich würde ich einen Agent definieren, jemand, der in der Lage ist, unabhängig eine Idee oder ein Objective bis zur Execution durchzubringen. Das kann sein, ich möchte 5% Return machen, Agent geht los und der Agent wird Research betreiben, wird Möglichkeiten, wird mir wahrscheinlich auch Fragen stellen, dass er ein guter Agent ist, ob was für Risikobereitschaften etc. und dann bis zum Trading durchgehen. Das ist die grundsätzliche Idee. Ursprünglich war, also 2022, 2023, als ChatGPT rauskam, war der Agent eigentlich wirklich nur das LLM, der Chatbot. Und wir wissen alle, der ist wie für die meisten immer noch sehr auf die Webseite beschränkt. Das heißt, der Chatbot wird jetzt nicht rausspringen und einen Anruf für mich tätigen oder eine E-Mail schreiben, obwohl das mittlerweile teilweise machbar ist. Das heißt, wir haben jetzt diese Evolution vom Agenten, der ursprünglichen Definition, das nur das Modell umfasst, jetzt zu dem Punkt, dass der Agent eigentlich das Modell ist plus der Harness. Ich gehe auf das Harness gleich ein, aber was ich hier betonen möchte, ist, das Modell kann wirklich oder muss auch von der Definition irgendwo exchangeable, also austauschbar sein. Das könnte Grok sein, das könnte Claude sein, ChatGPT, das kann DeepSeek sein, also chinesische Modelle. Das ist so die Grundidee. Wo es interessant wird, da hat jetzt dieses Jahr, letztes Jahr der Research oder die Diskussion bei den großen Wettbewerbern angefangen, ist, wie ich das Agentensystem auch aufsetze, also das ganze Framework. Und das harness ein bestimmter Punkt. Also ja. Die Gleichung, das sieht quasi aus, mein Agent ist mein Modell plus mein Harness. Von der Harness ist ganz klar bestimmt von dem Domain, von der Industrie. Frage dazu, bevor ich reinspringe, weil das wird ein größeres Thema.
Ja, ja, also ich würde nochmal kurz versuchen, es mit anderen Worten zu formulieren. Also der Chatbot ist ein Gesprächspartner, der Agent ist so ein Mitarbeiter oder, naja, vielleicht Praktikant mit Werkzeugkasten. Und wie bei jedem neuen Mitarbeiter oder Praktikanten stellt sich die Frage, was darf der allgemein machen? Wo schaut da noch jemand drauf? Und wenn ich mir so überlege, so ein KI-Agent, der hat plötzlich Zugriff auf meine Daten, ohne dass ich sie kontrolliere. Also du hast ja von Harness gesprochen, Schutzschild, das muss man ja alles kontrollieren. Also da gibt es ja verschiedene Modelle und diese Bausteine. Was ist ein Harness und ist das sowas wie das Cockpit um das Modell herum oder die Kontrolle?
Ja, genau richtig. Da möchte ich mit einem Beispiel starten, weil ich finde das immer ganz, als jemand, der ein bisschen in den akademischen Bereich reingedrückt worden ist, durch die Unterrichtenseite, finde ich ganz interessant, weil ich bin in Deutschland ausgebildet worden, bin dann nach Stanford und Texas gegangen und dann natürlich die Umgebung eine ganz andere, als es jetzt in Japan der Fall ist. Aber das Interessante war für mich genau dieser Punkt. Der Agent hat eine gewisse Intelligenz. Und in den ersten 2-3 Jahren war eigentlich schon klar, die meisten Frontier Labs, die Agenten oder das Modell, die unserer neuen Definition sind ziemlich intelligent. Die können einen CFA-Test bestehen. Ja, wo ich dann selber damals noch, oh, wie komme ich über die 75% drüber? Die meisten, ich glaube, Grok hat bei uns im letzten Run ungefähr bei 90 waren die meisten Level im Stand. Das heißt, CFA, kein Problem mehr. Kann ich Doktor werden? Kein Problem mehr. Meine Frau ist nicht begeistert, aber jedes AI-Modell kann mittlerweile einen Doktortest bestehen. Der Fokus hier ist, die sind gut, was die Aufbereitung von Informationen angeht und auch die Synthese von Informationen. Das heißt, so ein standardisierter Test wird kein Problem mehr darstellen. Wo das jetzt auf der Unterrichtenseite weitergeht, ist, jetzt habe ich jemanden, der intelligent ist, der einen Test besteht. Jetzt gebe ich dem Offenness-Test. Das heißt, ursprünglich hatte ich einen Multiple Choice, ja, ich hatte keinen Zugriff auf Internet oder Bücher, nichts. Jetzt gebe ich dir Zugriff auf ein paar Bücher. Damals noch bei meiner Abi-Klausur. Du hast 2-3 Bücher oder ein paar Notes, die du mitnehmen kannst. Da musste ich natürlich den Test auch ein bisschen anpassen, um auch der ein bisschen mehr Transferwissen. Das heißt, da fängt auch der Harness an, dass ich sage, du weißt schon eine Menge. Du hast wahrscheinlich so einen Cut-Off-Point, ja, wo deine Gewichte als Agent, als Modell eingestellt wurden, sage ich mal jetzt Anfang letzten Jahres. Hängt bei jedem Modell ist es ein bisschen anders. Und jetzt muss ich dir aber extra Informationen geben, weil jetzt ist heute was passiert, ein IPO ist gegangen, aber du weißt nichts von XAI oder SpaceX Merger oder was. Das heißt, musst du diese Informationen geben. Das heißt, ich gebe dir durch das Tooling als Teil des Harness, gebe ich dir Zugriff, gleich auf das Internet, vielleicht bilde ich einen bestimmten Datenbank, dass ich sage, ich gebe dir Zugriff auf diese Datenbank und dann kannst du mit diesen Informationen deine Gewichte dementsprechend testen und sehen, ob du den Open-Ended-Test bestehst. Die nächste Ebene daraus, und da wird es für mich als Professor als interessant, weil da liegt mein Schwerpunkt in den letzten 3-4 Jahren, vielleicht auch der Deutsche, der dann gesagt hat, standardisierte Testen hat für mich keinen Mehrwert, weil ich kann die Leute in der Praxis nicht einsetzen. Ich habe das damals in UCLA gesehen. Die Leute waren sehr gut im Klassenzusammenhang, aber dann beim Einsatz in der realen Welt zu sehr an den Büchern.
Also perfekte Prüfung bei der Arztprüfung zur Zulassung, aber unfähig als Arzt dann zu arbeiten. So.
Ja, richtig, genau das, ja. Das heißt, der Patient trotzdem tot, ja, aber alles richtig diagnostiziert. Genauso wie das im Investmentbereich aussieht, ich hatte CAPM. CAPM hört sich in der Theorie gut an, realistisch gesehen, da sind einige Restriktionen. Das heißt, da sind wir jetzt auf der Ebene, Harnessing muss deutlich ausgeweitet werden. Das heißt, was ist, wenn ich dir jetzt ein wirklich reales Problem gebe zu meinen Studenten und sag, du hast kein Limit, mach, was du willst. Jetzt werden natürlich die Studenten, wie auch das AI-System, irgendwann ansagen, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich weiß nicht. Ich versuche mal irgendwas zu schätzen, was richtig sein könnte. Und da fängt das Thema mit Hallucinations an, also dass das System lügt, was wir auch ein bisschen erwarten, weil wir trainieren ja die Systeme zu sagen, wenn du es nicht weißt, das ist dein bester Guess. Oftmals ist das System, wie auch die Studenten, dem Schaden nicht bewusst, weil die sind im ersten Jahr im Unternehmen, wissen nicht genau, was für einen Schaden anrichten könnte, weil sie nicht wissen, welche Entscheidungen getroffen werden auf diesen Daten. Und Harness ist dieses relativ lange Korsett, also dieses Geschirr von verschiedenen Ideen oder Konzepten, die wir umsetzen können. Das fängt an, Peter, wie du schon sagtest, mit, gebe ich dir Zugriff aufs Internet, gebe ich dir Zugriff auf Internetdaten, wo es natürlich die meisten europäischen Unternehmen nicht so leicht mit tun, jetzt auch aus regulatorischer Sicht. Dann habe ich die Idee, wie gehe ich überhaupt mit Kosten um? Das heißt, mein Harness kann natürlich auch bestimmen, ich will jetzt nicht, dass du losrennst und plötzlich eine Billion Token ausgibst und plötzlich sitzt sie auf der Rechnung. Da hast du ein Limit. Wie setze ich überhaupt die Prompts ein?
Und wird immer nach Token abgerechnet oder gibt es auch eine Flatrate?
Für den, sag mal, Retail-User, wie meistens von uns, bezahle ich meine 20 Euro, Dollar bei ChatGPT und bei jedem großen Anbieter. Die haben gewisse Bereiche von Token, die wir zur Verfügung haben. Die kann man sich einsehen. Aber auf institutioneller oder auf kommerzieller Ebene benutzt man die APIs. Das heißt, da werde ich quasi pro Frage und Antwort bezahlen.
Okay, einmal sind es die Kosten, auf der anderen Seite das Vertrauen. Kann ich sagen, der Agent darf Research vorbereiten, keine Order auslösen? Dann noch eine goldene Regel, je näher am echten Kapital, desto enger die Kontrolle durch den Menschen?
Ja, absolut. Also da ist das Thema, wo ich jetzt aktuell und auch die Zukunft sehe, ob man jetzt sich im Retailer als Individueller oder als Institutioneller mit beschäftigen muss. Da habe ich auch ein ganz interessantes Beispiel. Meine Frau hat ihr Doktorstudium vor Jahren abgeschlossen und wir haben jetzt einen Sohn schon ein paar Monaten bekommen. Und sie ist nicht spezialisiert auf Kleinkinder, aber sie kennt den menschlichen Körper schon recht gut. Aber wenn der Kleine jetzt mitten in der Nacht aufwacht und 3 Uhr anfängt zu schreien, hat sie sich am Anfang Bedenken, AI einzusetzen, weil sie sagt, ich vertraue dem nicht, aber mein Mann, der redet jeden Tag von AI, vielleicht macht das ja Sinn. Und jetzt verwendet die das schon mehr. Ein Grund, warum sie sich damit wohler fühlt, weil ich das Harness von dem Agenten mehr benutze. Das heißt, ich dann schon deutlich mehr Wert lege auf die Informationen, die du mir gibst, sind die auf unsere Umgebung eingestellt. Das heißt, du weißt genau, was das Kind ist, was die Geschichte von dem Kind ist, seit die persönlichen Daten, hast du jede Information verifiziert. Das heißt, es springt nicht auf das allgemeine ChatGPT rein, sondern ist schon sehr speziell.
Okay.
Und das baut bei ihr auf.
Das heißt, es wird doch der KI vertraut und nicht die Mama angerufen oder die Schwiegermama. Ich habe das Problem mit meinem Baby. Wie hast du das mit mir damals gemacht?
Ja, das ist eine Kostenfrage. Ja. Den kann man um 3 Uhr nachts anrufen, wenn das Baby schreit. Da wird die Mama wahrscheinlich auch noch nicht aufstehen. Und sie vertraut einem auch, ich sag mal, vielleicht auch den Kollegen. Ich auf meiner Seite, ich vertraue jedem, weil ich habe zero Erfahrung mit Kindern. Also jetzt die 7 Monate, aber das war's dann auch. Dass ich frage sie dann, wenn sie nicht erreichbar ist, dann ist der AI ein guter Schnittstelle für mich. Aber auch nach fast 5 Jahren jetzt wirklich an den Frontiermodellen habe ich natürlich auch meinen Human in the Loop. Also der Mensch, der dazwischen geht, wo ich dann mal sage, hey, macht das überhaupt Sinn? Das klingt jetzt ein bisschen komisch, du bist Experte im medizinischen Bereich. Was hältst du davon? Muss ich das Modell nochmal fein adjustieren?
Also deine Frau hat dir sozusagen vertraut, weil du es ein bisschen kontrolliert hast. Könnte ich als Portfolio-Manager der KI, wenn du sie programmierst, immer mehr vertrauen? Also der Agent darf den Schreibtisch aufräumen, aber sollte nicht heimlich den Depotschlüssel nehmen. Also was ist Stand jetzt möglich im Vertrauen? Und je länger man mit der KI arbeitet, desto mehr kann man wahrscheinlich auch dann freigeben an Rechten?
Ja, und das sieht man, jeder, der jetzt im Gadgets mit Coding-Agenten arbeitet, also der jetzt nicht nur im Internet mit ChatGPT und Claude und Grok redet, sondern auch wirklich mit einer Coding-Oberfläche wie Cursor oder Claude Code oder Grok Build arbeitet. Da gibt es oftmals diese Option, will ich einen Agenten einsetzen, will ich einen Planner einsetzen, will ich einfach nur Ideen machen, ohne dass irgendwas passiert. Also quasi, wir gehen in die Diskussion rein und sagen, möchten wir einfach nur übersprechen und Brainstorming machen oder möchte ich, dass du tatsächlich was baust? Und da kommt der interessante Baustein dazu, was jetzt gerade letzten Monat hochgekommen ist, im Harness-Bereich. Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Agenten sage, egal was du machst, gib mir keine falschen Informationen. Ich will alles doppelt prüfen. Ich lege ein zweites Modell drauf. Das heißt, ich nehme zum Beispiel das ganz teure und das gute Modell als erstes und sage, nimm Research von heute und sag mir, wo der Markt hingeht. Und dann nehme ich einen zweiten und dritten etwas günstigeren Agenten, um meine Kosten runterzuholen und gehe raus und sag, überprüft mal die Informationen, weil der teure Agent sagt, das ist auf Bloomberg, kannst du auf den Link gehen und sagen, ob das wirklich der Fall ist. Das ist die Praxis. Jetzt sieht man aber oftmals, dass teilweise diese Agenten auch Grenzen überschreiten. Das heißt, dass die entweder getrickt werden durch den Nutzer, was ich hin und wieder mal noch immer hinbekomme oder das einfach der Agent nicht dem Kontext nicht ganz bewusst ist. Da gibt es das Konzept Sandboxing, dass ich wirklich systemseitig sage, du hast keinen Zugriff. Selbst wenn du aufs Internet zugreifen möchtest, ich ziehe das LAN-Kabel raus oder das Wi-Fi ist turned off und egal wie viel du versuchst, wir können es auf der Hardware- oder Software-Seite wirklich ganz stark isolieren.
Ja, ja, weil der Agent hat ja, wie soll man es nennen, kein Gewissen oder kein Gefühl dafür, was richtig oder falsch ist. Wenn ich dem Agenten sage, oh, fass mal alle Firmendaten zusammen, mach eine schöne Excel-Tabelle, alle Adressen, alle Kundendaten, alle Depots unserer Kunden und schickst dann mir per Mail zu, dann ist es ein Auftrag und er macht das. Aber kein Mensch würde das machen, weil er sagt, okay, ich kann ja nicht die kundeninternen Daten jetzt per Mail nach außen schicken.
Ja, und das ist diese Multi-Agent-Orchestration. Also da fängt das Thema an, wie kann ich verschiedene Agenten einsetzen. Da wird es auch teurer, aber dann muss man abwägen, kann ich Kosten mit Sicherheit abwägen. Weil wenn ich einen Agent sage, baue mir das Gesamte auf, aber im zweiten Agent sage, überprüf das mal, ob das sensitive Daten hat oder ob das das und das hat. Das heißt, jemand, der komplett unabhängig vom Prozess ist, ist quasi mein Compliance Officer. Weil im M&A-Bereich oder gerade natürlich auch im Hedgefonds-Bereich, wenn ich Trades gemacht habe, mein Compliance Officer wird mir durch die Luft springen und sagen, hey, das ist Insider-Trading. Der kennt mich nicht, der weiß das Umgebung nicht, der weiß nur, das und das ist nicht legal, darfst du nicht. Und das kann ich im Harness auch definieren, dass ich ganz klar Gewichte und Agenten einsetze, die immer mitlaufen müssen, auch wenn das deutlich kostensensibler ist. Aber da gibt es vielleicht Bereiche für mich als Nutzer oder als Portfolio-Manager, wo ich sage, da ist der Schaden so gering, da nehme ich lieber einen Agenten, der das für mich macht, als wenn ich jedes Mal drüber gucke, weil plötzlich habe ich dann 600 Entscheidungen, die ich in der Stunde treffen möchte. Und das ist nicht relevant für mich genug, um da wirklich davor zu sitzen.
Ja, also Protokollierung, Freigaben, Governance, ein ganz wichtiges Thema. Wie lange bist du schon in den USA jetzt? Kannst du schon amerikanisch denken? Also wie ist die amerikanische Perspektive? Du bringst ja diese Perspektive mit. Was machen US-Häuser in dieser Praxis anders, wenn es um KI im Asset Management oder im Finanzprocessing geht?
Ich versuche es kurz zu halten. Das ist interessante, wirklich Achterbahn für mich gewesen. Der erste Schritt in den USA war für mich der Entrepreneurship, die Offenheit von Ideen und da wirklich Innovationskraft zu zeigen, was die Amerikaner nach wie vor zeigen, trotz aller Restriktionen und anderen Themen, die jetzt nach und nach hochkommen. Aber nach und nach war für mich schon klar, ich kann zwar schnell gehen, aber irgendjemand muss dann trotzdem die Kosten für meinen Fehler tragen. Das heißt, wenn so ein AI-Agent falsche Informationen bereitet oder jemand, der einen Trade macht, Geld klaut, da gibt es schon die einen oder anderen amerikanischen Geschichten. Da kommt der Deutsche bei mir schon durch, der dann disziplinierter und effizienter arbeiten möchte. Das heißt, kann ich das mit höher Produktivität, kann ich das ingenieren und kann ich das auch in ein regulatorisches Umfeld setzen, wo ich mich auch wohlfühle, dass ich keinen damit schaden kann. Und ich glaube, da ist auch die Stärke jetzt in Europa, auch trotz einer Regulatorik. Geschwindigkeit ist zwar nicht da, wir haben kaum AI Frontier Labs, wir haben die Hardware nicht, ja, wir haben keine Space Centers oder Data Center in Space etc. Aber wo wir stark sind, ist gerade diese Planungssicherheit. Und im Bereich von Harnessing, wo ich plötzlich sage, ich möchte einem Agenten eine halbe Milliarde Euro geben zum Investieren, da haben wir deutliche Erfahrung, noch die Daten dahinter, was die Amerikaner teilweise nicht haben.
Das finde ich jetzt spannend. Ich bin gerade am Überlegen mit einem Vergleich. Kann ich sagen, Amerika baut erstmal Macht und liest dann die Anleitung später? Europa liest die Anleitung, gründet einen Arbeitskreis und baut dann später? Aber wenn, dann sehr solide. Die Frage ist dann nur trotzdem, ja, wer ist schneller produktiver?
Ja, das ist die Kernfrage, auf die es jetzt runterkommt. Die chinesischen Modelle fluten den Markt mit offenen Modellen, die wir selber modellieren können, zu deutlich geringen Kosten. Die Amerikaner sind momentan relativ teuer. Die Europäer haben kein Modell. Das heißt, die Europäer leihen sich die amerikanischen Modelle. Die Regulatorik ist etwas zurückgekommen, um zu sagen, wir können nicht Innovationskraft verlieren. Die Frage ist halt nur, sobald die Regulatorik wieder hoch oder deutlich stärker hochkommt, nutzen wir genug AI, um den Mehrwert zu sehen und zu sagen, jetzt können wir das umsetzen oder verlieren wir den Anschluss komplett, weil die Amerikaner einfach das Tempo weiter durchziehen und dann die Regulatorik von den Europäern übernehmen.
Wäre auch mal eine Idee. Zum Schluss kommen wir mal so ein bisschen zum Fazit und zur Take-Home-Message. Was haben wir heute gelernt? Was ist deine wichtigste Botschaft, die du uns mitgeben möchtest? Und wie sieht das Asset Management in 5 Jahren aus, wenn KI eigentlich sich in diesem Tempo weiterentwickelt? Und wie schnell ist dieses Tempo? Das ist ja extrem exponentiell, oder?
Ja, und zu dem Fazit sage ich, ich würde sagen fast drei Punkte, mir fallen vielleicht noch mehr ein, aber der Hauptpunkt ist momentan, meine Hauptarbeit ist eine Datenverarbeitung quasi. Klingt nicht so sexy, wie es auf LinkedIn vielleicht dargestellt ist, aber im Prinzip, wir haben das Internet ausfluten lassen komplett, also alle Informationen sind irgendwo schon verarbeitet. Und ich konzentriere mich hauptsächlich auf synthetische Daten. Das heißt, kann ich neue Daten generieren, die wir nutzen können, um unser Modell noch weiter zu verbessern. Und da ist Europa natürlich stark, weil wir sind relativ restriktiv, was unsere Daten angeht. Das heißt, können wir diese Daten nutzen und auch zeitnah nutzen. Das heißt, das ist mein erster Punkt. Daten sind der Mehrwert. AI, die Modelle sind so commoditized, das heißt so zugrifflich, auch teilweise günstig, dass wir unsere Daten mit dem Modell verbinden können. Die Frage ist halt, wie wir das verbinden und andere Themen. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Das ganze Thema Agent Harnessing und die Infrastruktur hinter den Agent ist bei vielen noch so, ach, das wird einer von den AI-Modellen schon für mich machen. Und die neuen mit Shable und others, also die sehen auch schon gut aus. Man sieht das in den Grog, in den alten Modellen, man sieht das auch in den neuen. Wenn man reingeht und sieht plötzlich so kleine Agenten los, fangen an zu rechnen und auch an den meisten Online-Plattformen sieht man das auch. Das heißt, da gibt es eine Lösung. Die Frage ist, brauche ich die Lösung genau wie das amerikanische Unternehmen oder das globale Unternehmen sich das vorstellt? Das heißt, da meine Empfehlung wäre ganz klar, sich klar zu machen, was dieser Schutzumhang, also das System quasi ist, weil ich baue ja diese Infrastruktur auf. Das heißt, was für Quellen hast du, was für Tools möchtest du verwenden? Wie gibst du diese Information weiter? Weil jedes Mal, wenn ich Informationen weitergebe, ist ein bisschen wie stille Post, könnte die Information verlieren, was der nächste Agent oder nächste Analyst falsch interpretieren könnte und dementsprechend für mich für Kosten sorgen könnte. Das heißt, das ganze Thema Agent Harnessing ist deutlich transparenter, sich da auch selber mal mich auseinanderzusetzen. Und das letzte Thema ist wahrscheinlich jetzt mit heute fast das Größte, ist Kosten. Die Kosten werden deutlich höher. Wie du schon richtig sagst, Peter Boyen, ich sehe zu viele, ob jetzt Studenten oder Kollegen oder selbst bei Kollegen im AI-Bereich, die dann sagen, wir lösen das Problem. Und ich frage dann auch, du hast gerade einen Double PhD, jemand, der $300 die Stunde gesagt, online zu gehen und dir eine E-Mail rauszusuchen und die zu beantworten. Denkst du nicht, dass es ein Intern auch machen könnte? Die sind vielleicht etwas langsamer, aber die kosten nur 5%. Und ich da bewusster zu machen, was kostet mich das Ganze, wie kann ich die Kosten besser verstehen und runterziehen. Ich glaube, das ist ein anderes Thema, was jetzt nochmal deutlich stärker hochkommen wird.
Ja, ich glaube, da blicken noch nicht so viele durch, was da wirklich an Kosten, Rechenleistung und Power dahinter ist. Die ganzen Milliarden müssen ja auch irgendwie refinanziert werden.
Oh ja.
Tim, zum Abschluss noch, was ist deine wichtigste Botschaft an junge Menschen, die heute in Finance oder Data Science einsteigen wollen?
Die letzte Ebene, die ich dargestellt habe. Es hängt daran, wie kann ich in der Realität das Ganze umsetzen? Und da möchte ich jemanden, einen CEO vom großen AI-Lab quotieren, einfach bauen. Momentan, AI-Kosten sind noch relativ machbar, selbst für Studenten. Dann zu sagen, bau deine Ideen, die du hast, um. Ob jetzt im privaten oder professionellen Bereich, einfach die Erfahrung zu sammeln mit den Kosten, mit den Harnessing-Systemstrukturen, weil die Tools sind da. Meine Schwierigkeit ist, kann ich diese Tools in der Realität umsetzen? Das heißt, kann ich Rendite damit erzeugen, Kosten reduzieren etc.? Und je mehr Erfahrung man da sammelt, desto wertvoller wird man für ein Unternehmen. Aber man muss sich mit den 20, 30 Berufserfahrungen Kollegen umsetzen und sagen, ich kann das für dich machen und ich habe auch tatsächlich Erfahrung da drin.
Danke an Professor Tim Frenzel, dem Datendolmetscher zwischen Wall Street und Maschinenraum sozusagen.
Richtig. Vielen Dank, Peter, für die Einladung. Also sehr gerne, hat mich gefreut und ich hoffe, dass ich deinen Zuhörern auch das eine oder andere Informationsnugget da überliefern konnte. Und natürlich immer wieder gerne für Folgefragen offen.
Das war Generation Data von Quoniam Asset Management. Abonnieren Sie uns und bleiben Sie datenbasiert.